Ja, schönen guten Morgen. Morgen an alle hier und auch alle online über Zoom. Hoffentlich können euch meine Stimme hören über Zoom. Ich grüße euch von all euren Brüdern und Schwestern Gemeinden in Amerika und besonders Florida. Ich heiße Craig und ich komme aus den USA, aus Florida. Und ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, hier nochmals in der Bethel-Gemeinde zu predigen. Also vielen Dank. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit der Apostelgeschichte Kapitel 2. Das ist ganz persönlich für mich ein Lieblingsbibelstelle. Als ich ein neuer Christ war, ungefähr 18 oder 19 Jahre alt, hatte ich die Gelegenheit, Jerusalem und Israel zu besuchen. Hat jemand schon Israel besucht? Okay, wunderbar. Es war eine ganz tolle Erfahrung. Am meisten. Das ist eine andere Geschichte. Das war eine sehr interessante Erfahrung für mich, als ein sehr junger Christ war. Es war wie Indiana Jones, ein Lieblingsfilm, mit Abenteuer und Archäologie und Geschichte. Und ich fasziniert mich. Die erste Kirche in Jerusalem fasziniert mich. Es war eine sehr einfache Gemeinde, ja, die außerordentlich effektiv war. Diese kleine Gemeindegründung in Jerusalem. Diese kleine Gemeindegründung löste eine weltweite Bewegung für Jesus Christus aus. Und die nun schon über 2000 Jahre andauert. Erstaunlich. Ich wünschte, ich hätte dabei sein können, um es zu erleben, um die Kraft zum Beispiel des Heiligen Geist zu sehen, 3000 Menschen zu taufen, ja, ihre Ehrfurcht vor der Auferstehung wirklich zu spüren und diese neue christliche Gemeinschaft zu erfahren. Ja, was für ein Traum. Und hast du dich jemals gefragt, wie die Gemeinde damals aussah? Hast du so etwas schon einmal erlebt? Vielleicht in Friedrichshain oder Berlin oder in anderen Ländern? Kann Kirche oder Gemeinde hier in Berlin so sein, wie damals? Ja, ich glaube schon. Die Kirche in Berlin hat heute den gleichen Heiligen Geist wie die Kirche in Jerusalem damals. Und Jesus ist immer noch auf Mission. In Apostelgeschichte Kapitel 2 sehen wir einen Einblick in das Leben der Urgemeinde. Also schauen wir mal. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen. Denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Gläubigen hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder kauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum, den Erlös verteilten sie an den Bedürftigen. Je nachdem, wie viel jemand brauchte, Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. Und den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Amen. Dies ist eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist geprägt ist. Es gibt mindestens 9 Dinge oder Sachen, die Jerusalemer Gemeinde praktizierte und die auch für gesunde Gemeinden heute wichtig sind. Aber heute Morgen werden wir uns nur über 3 Sachen sprechen. Beobachten wir, wie die Urgemeinde gebetet, gedient und Jünger gemacht hat. 3 Sachen. Also, nütze deine Vorstellungskraft mit mir. Okay, du bist in Jerusalem und sitzen mit einer kleinen Gruppe von Jüngern zusammen. Jesus war gerade von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgestiegen. Fromme Juden aus der ganzen Welt drängten sich zu Pfingsten auf den Straßen. Und dort, in einem kleinen, schwach beleuchteten Raum, betetest du gemeinsam mit der ersten Christen. Warten, beten, hoffen. Alles ist bereit für das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes. Okay, nun Pause. So beginnt jede Bewegung Gottes. Die Geburt der christlichen Kirche in der weltweiten Bewegung Jesu begann mit dem Gebet. Wirklich. Und so sollte es auch heute in jeder Gemeinde sein. Also das ist unser erster Punkt heute Morgen. Gesunde Gemeinden beginnen mit dem Gebet und machen es zur Grundlage zu alles, was sie tun. Bevor die Apostel es wagten, eine Gemeinde in Jerusalem zu gründen, beteten sie gemeinsam in Kapitel 1. Sie waren einfach zu dem Gebet zugetan. Das war die Beschreibung in Kapitel 2 über diese Gemeinde. Die Gemeinde betete auch mit Petrus und Johannes, um Mut weiter zu evangelisieren, obwohl sie von den Behörden bedroht wurden. Kapitel 4. Die Apostel setzten Diakone ein, damit sie sich auf den Dienst am Wort und das Gebet konzentrieren können. Kapitel 6. Und wie reagierte die Kirche, als Petrus in Kapitel 12 verhaftet wurde? Ja, natürlich. Sie betete intensiv für ihn und er wurde von einem Engel aus dem Gefängnis gerettet. Ja, ein Wunder. Die Urgemeinde betete viel. Und so wie gesunde Gemeinden das Gebet zur Grundlage ihres Handels machen, sollte dies auch jeder Jünger Jesu tun. Jeder Christ, jeder von uns. Die Nachfolger Jesu sind Menschen des Gebets. Wir sollten unserem Weg durch den Tag beten, im Alltag. Wir sollten Zeit auch im Gebet mit unserem Vater verbringen, wie Jesus so oft gemacht hat. In der Wüste oder in der Mitte der Nacht zum Beispiel, und Jesus diese Sachen gemacht hat. Und als Vater, ganz persönlich, bin ich überzeugt, dass Gott es liebt, die Stimme seiner Kinder zu hören. Es ist für ihn eine Freude. Es ist also sicherlich gesund, für eine Gemeinde gemeinsam zu beten, und es ist ebenso gesund für jeden Jünger, allein mit Jesus Zeit im Gebet zu verbringen. Jesus hat uns das erklärt in Matthäus Kapitel 6. Also, hast du einen persönlichen Ort oder eine Zeit, eine Uhrzeit zum Beten? Wo und wann? Vielleicht das ist ein guter Anfangspunkt. Also, ich habe eine Herausforderung für euch. Macht diese Woche einen Gebetsplan, um im Gebet zu wachsen. Es gibt viele Möglichkeiten. Für manche Leute, das bedeutet, einfach einen Ort und Uhrzeit zu finden. Oder beginnt vielleicht und beendet jeden Tag mit einem Dankeschön an Gott. Ziemlich einfach, aber für viele Leute ist das eine echte Herausforderung. Oder zum Beispiel, man kann einfach einen Gebetsspaziergang machen. Wusstet ihr, dass eine Gruppe junger Menschen gibt, die regelmäßig für die Bethel-Gemeinde und Friedrichshain beten? Ja. Vor 2 Jahren rief eine junge Frau, eigentlich eine Freundin von mir, ein paar Freunde zusammen, um für dieses Kiez zu beten. Ich machte mit, gerne. Wir gehen oft gemeinsam zum Gebet durch die Straßen, Baxhagener, in der Warschauer Straße, hier, Frankfurter Allee, überall. Wir beten natürlich für Nachbarn und Gemeinden und dafür, dass Gottes Reich in Friedrichshain so kommt, wie es im Himmel ist. Wir beten auch gegen Satan und Dämonen. Wir stehen vor den Türen dieser Gemeinde, um für euch zu beten. Es ist sehr informell und etwas, das jeder Jünger machen kann. Es ist ganz einfach. Und kein Abschluss oder Ordination erforderlich, ich versichere euch. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns einen Gebetsspaziergang zu ausprobieren, wenn euch möchtet. Eine zweite grundlegende Praxis der Urgemeinde war der aufopfernde Dienerschaft. Und einfach gesagt, sie kümmerten sich umeinander. Also unser zweiter Punkt heute Morgen ist Dienerschaft. Gesunde Gemeinden sorgen füreinander. Und dies ist ganz praktisch. Die ersten Christen liebten einander und dienten einander opferbereit. Sie folgten einfach dem Beispiel von Jesus Christus. Und er sagte, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Die Jerusalemer Christen erwarteten nicht, dass die Apostel oder die Gemeindeleiter zum Beispiel sich um alle Bedürfnisse in der Gemeinde kümmern würden. Nein, sie übernahmen diese Verantwortung für sich selbst. Und das beste Beispiel dafür finde ich in Apostelgeschichte Kapitel 4. Es heißt, die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz und sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war und Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Keiner von ihnen musste Not leiden, keiner. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Wow, das ist beeindruckend. Das wäre schön, nicht wahr? Können wir das heute in unserer Gemeinde sagen? Sie gaben so großzügig in die Urgemeinde, dass alle Bedürfnisse in der Gemeinde erfüllt würden. Sind alle praktischen Bedürfnisse hier in dieser Gemeinde erfüllt? Und wenn ja, von wem? Hoffentlich nicht nur die Pastoren oder Gemeindeleiter, nein, voneinander. Voneinander. Wenn alle Bedürfnisse von Pastoren erfüllt werden, dann werden sie ausbrennen. Dann kann ich Ihnen versichern, das ist mir als Pastor in Amerika fast passiert. Mehrmals. Es ist unsere Verantwortung, die Last zu teilen. Und die Bibel sagte ganz klar, dass die Rolle der Gemeindeleiter und Pastoren darin besteht, die Heiligen für die Arbeit des Dienstes auszurüsten und nicht nur die ganze Arbeit selbst zu tun. Ja, und das sind die Epheser, Kapitel 4. Und er selbst hat jedem eine besondere Gaben geschenkt. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündern der guten Nachricht und wieder andere zu Hirten oder Lehren. Deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Also, wenn wir einander lieben, einander dienen, füreinander sorgen, sich kümmern, dann wird die Gemeinde gesünder wachsen. Und das ist auch die beste Art und Weise, sich um seine Pastoren zu kümmern, glaube ich. Ein paar Fragen. Wer ist jemand, für den du diese Woche sorgen kannst? Wer? Und wie? Wie hat Gott dich ausgerüstet, um anderen in der Gemeinde zu dienen? Wer und wie? Und wenn die Gemeindemitglieder füreinander sorgen, haben die Gemeindeleiter mehr Zeit und wahrscheinlich Energie, sich auf das Gebet zu konzentrieren und Jüngern zu machen. Und dies führt uns zu unserem letzten Punkt heute Morgen. Die dritte grundlegende Praxis der Urgemeinde bestand darin, Jüngern zu machen. Gesunde Gemeinden machen Jüngern. Eine Gemeinde, die keine Jüngern macht, hat ihren Weg wahrscheinlich verloren. Wenn wir keine Jüngern machen, gehorchen wir dann wirklich Jesus? Das ist eine wichtige Frage, denke ich. Es ist für die Kirchen sehr leicht und mich sehr leicht, mich selbst, für den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ablenken zu lassen. Das ist ziemlich leicht. Nicht wahr? Also schauen wir uns an wie die Jüngerschaft in der Jerusalemer Gemeinde aussah. Jünger zu machen bedeutet sowohl mindestens zwei Dinge, Evangelisation und als auch Jüngerschaft. In Apostelgeschichte Kapitel 2 sehen wir, wie Petrus und die Apostel sich darauf konzentrieren, das Evangelium öffentlich zu verkünden. Und als 3000 neue Gläubige auf Christus vertrauten und sich taufen ließen, begannen sie, die neuen Christen, das Evangelium auch mit Freunden und Familie zu teilen. Das passiert auch ziemlich klar in Antioch, ein bisschen später in der Apostelgeschichte. Jeder in der Gemeinde von Jerusalem übernahm die persönliche Verantwortung, anderen von Jesus zu erzählen. Und das heißt Evangelisierung. Und der Herr, Gott sei Dank, der Herr, nicht uns, der Herr vermehrte täglich die Zahl derer, ich habe meinen Platz verloren. Und der Herr vermehrte täglich die Zahl derer, die gerettet wurden. Gott gebührt die Ehre, nicht uns. Und was genau sagen wir, wenn wir evangelisieren? Was ist der Kern des Evangeliums, das gute Nachricht von Jesus? Hier ist eine kurze Erfrischung. Gottes Liebe. Gott liebt dich und will eine Beziehung zu dir haben. Aber wir haben alle gegen Gott gesündigt und brauchen seine Vergebung. Was wir verdient haben, ist der Tod. Aber Gott sei Dank, Jesus Christus ist am Kreuz für Sünden gestorben, war tot, wurde begraben, ist am dritten Tage auferstanden und hat den Tod besiegt. Und das ist sehr gut zu wissen, aber wir müssen auch glauben. Ja? Glaubt an Jesus Christus als Herrn und Retter und folgt ihm nach. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Nachdem die Menschen an das Evangelium geglaubt hatten, wurden sie in der Jerusalem-Gemeinde zu Jüngern gemacht. Das bedeutet Jüngerschaft. Und Jüngerschaft bedeutet im Prinzip, die Jünger zu lehren, alles zu befolgen, was Jesus geboten hat. Und ihnen zu helfen, Jesus ähnlicher zu wachsen, Charakter und Gedanken und Lebensstil zum Beispiel. Deshalb widmeten sich die Jerusalemer Christen in den Lehren des Apostels. Auf diese Weise lernten sie mehr über Jesus und seine Gebote. Wir sehen das in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Also, wie können wir wissen, ob eine Gemeinde Jünger macht oder nicht? Gut, dass du fragt hast. Hier sind ein paar hilfreiche Fragen zum Nachdenken. 1. Gibt es neue Gläubige oder Menschen, die sich taufen lassen? Und teilen diese neuen Gläubigen das Evangelium mit ihren Freunden und Familie? Oder 3. Machen Jünger Jünger, die weitere Jünger machen? Hoffentlich habe ich diesen Satz richtig gesagt. Das ist schwer zu übersetzen auf Englisch, aber machen Jünger Jünger, die weitere Jünger machen. Okay? Und gibt es zum Beispiel eine neue Generation von Jüngern in einer Gemeinde? Diese kleine Gemeindegründung in Jerusalem wuchs zu einer weltweiten Bewegung, weil sie Jüngern machte, die andere Jüngern machten. Deswegen sind wir hier heute Morgen. Sie beteten leidenschaftlich gern, ja, sie kümmerten sich umeinander und vermehrten weitere Jünger und Gemeinden. Und das geschieht auch heute noch. So wie gesunde Gemeinden Jünger machen, so ist es auch mit jedem Nachfolger Jesu. Eine Gemeinde ist Leute, nicht ein Gebäude zum Beispiel. Jeder Jünger kann das Evangelium weitergeben. Jeder Jünger. Jeder Jünger kann taufen und neue Gläubigen zu Jüngern machen. Und Jünger, die keine Jünger machen, gehorchen Jesus nicht, oder? Oder nicht in alles vielleicht. Matthäus Evangelium, ganz am Ende, Jesus sagte, geh, mach Jünger. Aber wenn wir tun das nicht, gehorchen wir wirklich Jesus? Das ist eine Frage für mich selbst zuerst, aber auch für uns alle vielleicht. Es ist nicht immer leicht, Jünger zu machen, aber das ist unser Auftrag. Also ein guter Startpunkt ist natürlich das Gebet. Hier ist eine Idee, ein bisschen ähnlich wie die Ein-Menschen-für-eine-Minute-Aktivität, das wir früher gemacht haben. Also hier ist die Idee, beten für 5 Menschen für 5 Minuten täglich diese Woche. Du brauchst nur deine Hände, hoffentlich haben sie 2 Hände mit 5 Fingern, ja, hoffentlich hast du alle Finger. Und jeder Finger steht für einen ungläubigen Menschen in deinem Leben, die das Evangelium braucht. Nachbarn, Freunde, Familie, Zahnarzt, Kellnerin, weiß es nicht, Mitarbeiter, einfach 5 Leute. Bete für deine 5 verlorenen Freunde jeden Tag, wenn du deinen Hand siehst, which ist wahrscheinlich ziemlich oft. Ja? Bete für Gelegenheiten, um für deine 5 Menschen dein Zeugnis oder das Evangelium zu teilen. Dann sei bereit, wenn Gott diese Gebete antwortet. Bereit zu teilen, bereit zu sprechen, zu geben ein Antwort für seine Fragen. Wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Zum Schluss, lass uns weiter von der Urgemeinde lernen und uns auf die Mission oder Auftrag konzentrieren, die Jesus uns gegeben hat. Und wir können diese Woche damit beginnen, treuer im Gebet zu sein, einander zu dienen und mit Gottes Gnade die Menschen um uns herum zu Jüngern zu machen. Und so etwas verändert die Welt. Amen.